Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ja, wunderbar, Guido. Dankeschön für diese Lesung. Den Vortrag, muss man sagen. Es war wie im Theater. Und ich glaube, du hast die Umsetzung von Bernhards Text wirklich wunderbar hinbekommen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es noch weitere Aufführungen, aber erst noch etwas später, oder? Ist das richtig?
Also wir sind jetzt erstmal am Ende des Tunnels angelangt.
Aha.
Aber wir werden sicherlich, wenn die Schauspieler alle auch die Zeit dafür haben, natürlich ist nach einigen Wochen, Monaten, wenn das Stück dann gespielt ist, auch wieder Zeit für neue Projekte bei den Schauspielern. Aber ich denke, dass wir nach den Erfolgen, die wir jetzt hatten und vor allem, was wir an Feedback bekommen haben, was wir an Reaktionen hatten. Wir haben lustigerweise das Stück ja auch zuletzt in der Kirche gespielt, um eben auch Theater zu den Menschen zu bringen, in Neuperlach. Und kurioserweise hat es in dieser Kirche noch nie eine Glocke gegeben. Bis wir mit unserem Theaterstück kamen und unserem Geräuschemacher, der am Ende einer Szene die Glocken hat läuten lassen, was den Pfarrer, beide Pfarrer, ja, sehr gefreut hat.
Ja. Das ist wirklich eine besondere Geschichte dazu.
Ja,
auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Da du gerade den Geräuschemacher erwähnst, ich habe gesehen, ein Zeitungsausschnitt, der ist ja mit auf der Bühne. Er macht also die Geräusche nicht wie sonst im Hintergrund oder vom Band oder heute vom Computer, sondern er sitzt da, ist Teil des Bühnenbildes offensichtlich.
Ja.
Und warum? Warum habt ihr diesen Weg so gewählt?
Also zum einen habe ich schon lange vorgehabt, in den 10 Jahren Lichtbühne einmal mit einem Geräuschemacher auf der Bühne zu arbeiten. Aber es ist natürlich so, dass es sich nicht bei jedem Stück anbietet und es auf Gedeih und Verderb einfach zu machen, das ist ja ziemlich unsinnig. Aber diesmal war es tatsächlich so, dass ich es mir sehr gut vorstellen konnte. Aber es ist natürlich logisch, es gibt nicht sehr viele Geräuschemacher in München und die es gibt, sind sehr gut gebucht, sind dann eben im Fernsehen entsprechend bei den diversen Filmen tätig und ich war dann sehr froh, dass ich den Wolfi Müller gefunden habe, der das dann auch ganz zauberhaft gemacht hat und eben auch dieses Gefühl hatte für die Bühne, dass man als Geräuschemacher auf der Bühne zwar Teil des Ganzen ist, aber nicht derjenige, der sich in den Vordergrund schieben darf, weil ja natürlich die beiden Protagonisten die Schauspieler waren. Umso schöner war es dann zu spüren, dass die Menschen im Publikum gespürt haben, wie wichtig er auch für die ganze Atmosphäre im Stück ist und dann das auch genossen haben, weil der Wolfi hat sich eigene Sachen kreiert extra fürs Stück, eine alte Filmrolle mit einem Fenstergriff drin und einer Metallrolle, die er dann als Zug eben entsprechend gedreht hat und im Hintergrund mit dem Sounddesign dann das Pfeifen des Zuges dazu gespielt hat. Wir hatten dann einen knarrenden Baum, den er wirklich mit einem Holzstück live erzeugt hat und dann hatte er auch diese alten, Sie kennen alle noch die alten Kassetten, wo dann immer die Bänder raushingen.
Mhm.
Und da hatte er einen ganzen Busch vor sich hängen und da hat dann den Wind in den Bäumen mit diesen Kassettenblättern eben entsprechend sehr, sehr schön erzeugt. Und es hat also wirklich ganz zauberhafte Effekte gegeben.
Oh, genial.
Ja, also auf jeden Fall ungewöhnlich und es hört sich wirklich sehr interessant an. Und ich denke, es war ein besonderes Element auf dieser Bühne.
Unbedingt, ja.
Bernhard, vielleicht eine Frage an dich. Dieser Josef Staudinger, dazu gibt es ja auch eine Geschichte, die etwas zu tun hat mit einem Grabstein zum Beispiel. Magst du uns die erzählen?
Ja, es geht am Ende der Geschichte. Es gibt einen Mann, den ich kennengelernt habe, den man, sagen wir mal, die Gänsefüßchen, der Dorfdepp. Ich hasse dieses Wort, weil es gibt keinen Dorfdeppen. Er ist nicht dumm, er ist nur anders. Und ich habe halt über das Leben geschrieben und als Dank habe ich ihm halt den Grabstein gesetzt, ideell, mit dem Spruch des Geistwesens Rötli. No. Ich wollte mich da rein, wie ich schon gesagt habe, rein ideell für die Geschichte bedanken.
Das heißt, es ist nicht so, dass es tatsächlich irgendwo existiert, sondern
nein,
das hast du ein Konstrukt sozusagen
ist rein,
für
ist
dich
rein
gehabt.
Fiktiv.
Ah, okay. Und das ist auch ungewöhnlich. Also ich finde, die ganze Geschichte ist ungewöhnlich.
Ja.
Die Inszenierung scheint mir sehr im Sinne von, ah, habe ich schon gesehen, auch in der Bühne oder sowas.
Das wollten wir auch nicht, ein normales Stück. Ne?
Wir sind ja auch nicht ganz normal.
Ja, eben.
Das sind immer schon drei. Ist doch
immer, schon drei ne? immer schon drei. Lebt sich's leichter.
Nee. Dann stellt sich die Frage, wenn man jetzt, du magst das Wort nicht, Dorfdepp, aber wenn ich es nochmal benutzen darf, also jedenfalls den, der immer in kleinen Lebensgemeinschaften am Rande mitläuft,
richtig,
wenn er Glück hat, mitläuft und die Kinder haben Angst vor ihm. Warum musste dem jetzt gerade eine Aisha passieren und nicht eine, weiß ich, Sibylle oder?
Ja, das ist jetzt eine ganz schwere Frage. Ich kann es vielleicht mit Güte seine Worte mal kleiden, der gesagt hat, in dem Stück ja auch, dass es ja beides Einzelgänger sind in dieser Gesellschaft. Eine Muslimin genauso wie ein sogenannter Dorfdepp. Und da treffen zwei Welten aufeinander, die ich eigentlich ja doch verinnerlichen wollte. Weil es ist ja auch nicht das Einfache, sondern für eine Muslimin hier in Europa oder in der Schweiz Fuß zu fassen. Genauso wenig wie Josef in der Gesellschaft Fuß fassen kann.
Es ist ja auch eine ganz andere Art der des Liebesverhältnisses, als man so denkt, was wir, was wir gerade gehört haben, ohne es jetzt gleich aufzulösen.
Das ist der wunde Punkt, ist eigentlich der Schluss, dass man den nicht vorwegnehmen
sollte. Genau, das werden wir auch nicht tun. Insofern, na vielleicht, wenn, dann muss es euch rausrutschen oder wie auch immer. Mhm. Vielleicht noch eine Frage an dich, Guido. Was hat dich nun gerade an dem Tunnel so fasziniert, dass du ihn auf die Bühne bringen wolltest?
Ja, ich hatte es dem Bernhard schon lange versprochen. Nein,
es wäre auch ein guter Grund gewesen, so ist es nicht.
Ja. Also zum einen habe ich nach Das Jahr der Rosen den Tunnel als zweites Buch dann von dir bekommen. Und es stand, bevor ich dann dem Bernie gesagt habe, dass wir das als Stück machen, schon fest, dass es stattfinden wird. Aber wie das halt so ist, da kommt noch ein Projekt und da wird noch mal was gemacht und dann war der Zeitpunkt ganz einfach da und alles braucht halt seine Zeit, das wissen wir ja längst. Aber das Schöne war halt, dass mit dem nochmaligen Lesen des Buches mir klar wurde, dass bei mir, vielleicht auch dadurch, dass ich dann eine Zeit lang auch Theater gemacht hatte, also viele Jahre das dann auch erlebt habe, auch da so ein Reifungsprozess da war, dass ich mich getraut habe, mich viel mehr auch zu lösen vom ursprünglichen Buch, weil ich wollte diesmal kein Solostück machen und ich wollte vor allem multimedial arbeiten. Das heißt, wir haben Aisha und Josef eben auch gefilmt, haben sie in der freien Natur gesehen, wie sie so miteinander umgehen, haben sie über die Gleise laufen lassen, auf einer abgesperrten Schienenstrang und so, dass eben einfach so ein Gesamt ein Eindruck auch entstanden ist über das Leben von den beiden. Und mir war wichtig, dass eben ich dir Geschichte erzählen darf, dass sich zwei Menschen begegnen, ohne den anderen vorher zu bewerten oder zu sagen, ich stecke dich in die und die Schublade und da kommst du auch nicht mehr raus, sondern eben, dass diese beiden Menschen, so unterschiedlich sie sind, es schaffen, sich einfach auf Augenhöhe zu begegnen, sich einfache Fragen stellen, sich Zeit nehmen, dem anderen zuzuhören, seine Geschichte verstehen wollen und das auch tun, ohne dabei, sind ja Mann und Frau, ohne dabei daran zu denken, ich kriege dich in den nächsten 10 Minuten ins Bett. Sondern wirklich, die treffen sich beim Brotschneiden, die treffen sich beim Backgammon und Mensch, ärger dich nicht spielen, die fegen gemeinsam ihre Hütte, so ganz einfache Tätigkeiten des täglichen Lebens. Und das hat es halt sehr, sehr klein gemacht und minimalistisch. Umso größer ist dann das Gefühl, was zwischen den beiden gewachsen ist, in diesen einfachen Dingen. Mhm. So hatte ich das Gefühl, und so wollte ich es auch zeigen.
Also das, was bei mir an Sprache rübergekommen ist, sowohl in deinem Roman als auch in der Umsetzung im Theaterstück, ist ja sehr, sehr kräftig. Es sind deutliche Aussagen auch. Es sind auch Sätze, die man aufschreiben kann einfach und nach denen man vielleicht ein Stück seines Lebens sowieso schon lebt, respektive auch vielleicht in bestimmten Situationen anwenden möchte. Dieses Spannungsfeld zwischen dem Schweizer und mit einer Araberin, Tunesien. Wie bist du damit umgegangen? Hast du da persönliche Erfahrungen? Ja, wie bist du da rangegangen? Tunesien und der Schweiz.
Ja, die Schweiz aus diesem Grund, also nicht nur die Schweiz, sondern die ganzen Bergvölker sind schon etwas konservativer wie, sagen wir mal, die Großstädte oder das ebene Land. Wenn in den Bergen, da ist halt alles kerniger. Ja, und es ist natürlich so, dass in der Schweiz sehr viele Araber Skiurlaub machen. Und da kommen natürlich diese Szenen, wo diese Männer mit ihren Frauen tief verschleiert auch in kleinen Orten auftauchen, was früher vor 20, 30 Jahren undenkbar gewesen wäre. Da mischt sich eine Kultur. Und diese Kultur ist natürlich, was mich da sehr fasziniert hat eigentlich, dass die Schweizer diese Araber lieben sie ja, weil sie Geldgeber sind. Ein Asylant, den liebt man nicht, weil er kein Geldgeber ist. Dann da liegt wieder die große Krux. Ja, was der Ausländer ist nicht gleich Ausländer, sondern nur der, der hier etwas will. Ja. Und da haben wir gedacht, das kann ich mal auch so zeigen, dass eigentlich so reiche Araber ohne weiteres sehr gern gesehene Gäste sind. Und wenn es nur hoch oben in den Bergen ist.
Das sieht man auch bei uns natürlich. Ich glaube, das Westin Grand hat ein oder zwei Etagen nur für, wir nennen sie liebevoll tatsächlich schwarze Vögel, die jedes Jahr einfliegen. Ja, ja. Wenn es bei denen in ihren Ländern allerdings mehr Saudi-Arabien und ähnliches zu heiß wird, dann kommen sie ja hierher. Und sie sind gern gesehen, was sie allein bei Karstadt für einen Umsatz machen. Steht manchmal sogar in der Zeitung.
Also ja, insofern, richtig.
Haben wir uns da sehr dran gewöhnt und sie sind wirklich, niemand hinterfragt sie. Nee. Oder zumindest nicht sehr.
Ja. Ja, nicht sehr. Ist auch für diese Frauen, die so in der Burg rumlaufen, für die gilt auch nicht das Verschleierungsverbot, eigenartigerweise. Ja, weil sie Touristen sind. Touristen dürfen verschleiert sein. Ein Moslem, der hier Asyl beantragt, die dürfte nicht voll verschleiert sein. Da ist schon die Krux drin. Mit der Zweideutigkeit oder mit den, wie sagt man, mit den Vorurteilen.
Der Josef Staudinger ist ja, wenn man so will, ein Eisenbahn- oder ein Schienen-Nerd, würde man das heute nennen wahrscheinlich.
Ja.
Wie bist du auf diese Idee, oder nein, vielleicht jetzt eher die Frage an dich im Theaterstück, Guido. Ist er ein Nerd auf der Bühne?
Auf die eine Weise schon, aber vor allem ist er trotz allem, was er erlebt hat, immer weiter neugierig auf die Menschen. Und er glaubt trotz allem, sein Vater hat ihn nicht gut behandelt, seine Mutter hat ihn nicht gut behandelt. Niemand hat ihn eigentlich bis dato gut behandelt, bis eben Aisha aus dem Zug fiel. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass er trotzdem den Glauben an die Menschen nicht verloren hat. Und das rechne ich ihm schon an. Ich weiß nicht, ob wir das alles so schaffen würden, wenn wir das erlebt haben, was er erlebt hat. Also ich glaube, und ich habe ihn auch, wir haben eben kurz gehört, wie er ihn beschrieben hat, so dass er klein ist, dass er eben schon die Rundung des Tunnels auch schon in seinem Rücken hat. Fürs Theater war es mir aber jetzt dann wichtig, da noch irgendwie dass ich da noch was auftun kann, dass man sich fragt, wie kann dieser Mensch das alles erleiden? Deshalb war bei mir dieser Tunnelwärter über 1,90 groß, ein wirklichen Brocken von Mann mit einem Organ, also mit einer Stimme, die wirklich auch ganz toll war. Und eben dieser Widerspruch, sich auch mit dieser Größe und mit dieser Kraft, eben nicht gegen diese Vorurteile zur Wehr setzen zu können und sich da nicht behaupten zu können, sondern auch da jeden Freitagabend im Wirtshaus der Kleine zu sein, der sich nicht traut, den Mund aufzumachen. Und wenn er den Mund aufmacht, dann eben entsprechend das Kontra zu bekommen.
War auch ein brillanter Schauspieler, muss man sagen. Ja, Peter Bosch. Ja. Ja.
Dann kommen wir vielleicht nochmal zu Aisha mit ihrer besonderen Rolle eigentlich. Wie hast du die angelegt? Warum hast du sie so angelegt, wie du sie angelegt hast?
Jetzt müssen wir ein bisschen was erzählen, Bernhard. Also es ist so, dass natürlich im Roman Aisha einfach nur aus dem Zug fällt. Und wir haben ja nicht viele Dialoge im Buch gehört. Also du hast natürlich nicht alles gelesen, aber es gibt auch nicht sehr viele Dialoge. Und ohne Dialoge ein Stück mit zwei Menschen zu spielen, ist ein bisschen schwierig. Also musste bei mir die Aisha sprechen. Das heißt, die Aisha ist dann praktisch bei uns entstanden, dass wir halt erzählen konnten, wie geht's ihr, was fühlt sie wohl. Und da sind auch genau die gleichen Widersprüche, die wir alle haben in unserem Leben. Es gibt was Gutes, es gibt was Schlechtes. Mal überwiegt das Schlechte, mal überwiegt das Gute. Und sie macht sich sehr wohl auch Gedanken, dass sie in einer Welt ohne Freiheit, das hat man kurz angedeutet, auch in der einen Sequenz. Aber sie hat sich, obwohl sie diesen Mann heiraten musste, in diesen Mann auch mal verliebt, in diesen Yusuf. Und hatte auch eine gute Zeit mit ihm. Und grundsätzlich liebt sie ihn auch immer noch, aber eben auf eine andere Art. Aber dieses Gefühl der Freiheit, auch mal einfach entscheiden zu können, heute gehe ich alleine auf die Straße oder heute mache ich, oder ich möchte mich zu einem Studium einschreiben. Also er hat ihr dann, das ist jetzt alles bei mir erfunden, er hat ihr dann eben dieses Fernstudium immerhin gegönnt. Und das ist genau das Spannende jetzt auch für mich gewesen, dass diese beiden verschiedenen Geschichten und auch diese Charaktere sich miteinander verheiraten konnten. Bei mir im Theaterstück ich eine Aisha entwickeln durfte, die sich der Bernhard vielleicht anders vorgestellt hat, vielleicht aber auch genau so. Und er konnte dann ins Theater gehen und sie sprechen, hören und leben sehen, wo sie doch eigentlich in der...
Aber ich war sehr begeistert.
Komm mal vielleicht zu dem Teil, der etwas unverfänglicher ist. Du hast das Buch geschrieben, nicht mit dem Gedanken wahrscheinlich, dass da ein Theaterstück draus wird, sondern das ist 2010 veröffentlicht, die erste Auflage, was ich gesehen habe. Also ist schon ein bisschen her. Mhm. Da war auch diese Flüchtlingswelle noch nicht so bei uns gekommen. Das war zwar, deutete sich, wer wollte, konnte schon ahnen, dass da Ante Portas eine Menge Menschen stehen, die irgendwann kommen werden. Aber es war noch nicht passiert in der großen Zahl. Wie ist es dir gegangen, als jetzt der Guido gesagt hat, jetzt wird's ernst, jetzt machen wir da ein Theaterstück draus?
Ja, er hat nicht nur gesagt, dass es ernst wird, er macht ein Theaterstück draus und er hat dann auch gesagt, ich darf es vorher nicht sehen. Ah. Also, das war dann eine totale Überraschung. Und da war ich natürlich schon sehr gespannt, was aus meinem Roman dann geworden ist. Und wie ich dann der Premiere war, muss ich sagen, mir hat es umgehauen. Ich habe Gänsehaut gekriegt. So war das Stück dann gespielt, wie ich schon gesagt habe, mit Peter Bosch hervorragend. Und dann auch die Sequenzen, diese Filmsequenzen, wo eingespielt worden sind. Auch der Geräuschemacher ist ein Künstler auf der Bühne gewesen. Es hat alles so toll harmoniert. Ich bin da gesessen und habe gesagt, ich kann jetzt im Moment nicht sagen, ich bin weg. Also war ganz großartig und grandios, nicht nur, weil er mein Freund ist, sondern einmal das Lob geht jetzt an den Regisseur.
Guido, es ist, glaube ich, auch nicht ungeschickt, den Autor sozusagen fernzuhalten von dem Entstehungsprozess. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass dann möchte er vielleicht den noch ein bisschen anders haben oder nein, so könnte er das nicht machen und, und. War das auch der Vereinfachung geschuldet?
Also es ist, ich konnte, also dadurch, dass er jetzt das zweite Mal, das hatte ich jetzt das Vergnügen, einen ganzen Roman auf der Bühne zu haben. Und beim ersten Mal war es auch die allererste Romanadaption von mir. Und mit dem Maximilian Sachse zusammen haben wir das gemacht, einen jungen Regisseur. Und ich habe es ja auch noch selbst gespielt. Und wir haben dann praktisch, das war wie ein Workshop-Prozess eher. Also 2 Wochen im Einstein eingeschlossen, in den Proberäumen rund um die Uhr geprobt und entwickelt. Mhm. Und ohne dass der Autor mit eingebunden war. Und dann, ja, einfach geguckt, was passiert, ob es ihm gefällt oder, also es war, die Aufregung war groß. Beim zweiten Mal ist es so, also damals hat es ihm auch gefallen, zum Glück. Vielleicht gäbe es dann den Tunnel gar nicht. Aber jetzt war es dann halt so, dass man schon ein bisschen entspannter miteinander umgegangen ist und ich auch wusste, dass der Bernie einfach offen ist, dass er eben auch seine Geschichte hergeben kann, so ähnlich wie ein Maler sagen kann, ich hänge jetzt mein Bild an die Wand, aber ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jetzt XY was anderes in meinem Bild sieht. Und genauso ist es, der Bernhard schreibt ein Buch, hat seine Vorstellungen, aber dann gibt er das Buch frei für jegliche Interpretation und Bilder, die jeder Leser eben auch entwickeln kann. Und auch Theatermacher. Und
das war jetzt so gut kommentiert. Eben dazu richtig.
Also den Eindruck hatte ich auch. Ich habe ja auch schon oft gehört von Dinge von dir gehört und auch gelesen. Mhm. Du bist jemand, der weiß, was er da schreibt und warum er das schreibt, aber hast keine Allüren dabei. Und das ist, ja, es ist nicht selbstverständlich. Ja. Viele Leute, die schreiben, meinen, jetzt hätten sie da ein neues Evangelium geschrieben. Ja. Mhm. Und du bist eher jemand, der sehr fest auf dem Boden der Realität steht, auch mit deiner Sprache, die. Ich habe mich am Anfang gefragt, was ist da so besonders dran, weil sie hat mich halt auch sehr gepackt. Mhm. Aber sie ist halt einfach im Sinne von nicht so gewechselt schnörkelig, sondern ja. Du sagst einfach, was du da denkst und was du meinst.
Das möchte ich auch. Ich möchte eine einfache Sprache, die jeder versteht. Es nützt mir nichts, wenn ich eine verschnörkelte Sprache habe und dann sagt er, lese, was meint er jetzt damit. Ja? Das machen oft, ja. Manche, nicht viele, aber manche machen das, auch mit Fremdwörtern bestücken oder sonst irgendwas. Da bin ich kein Freund davon. Ich bin ein Freund eigentlich der einfachen Sprache, die manchmal auch ein bisschen schon in die Lyrik geht. Ja, ich mag sagen, die Sprache, ich schmiede sie vielleicht. Ja, es ist ja nicht so gesagt, dass wenn ich jetzt einen Roman schreibe oder irgendetwas schreibe, dann habe ich an dem Tag vielleicht 3 Seiten geschrieben. Das heißt ja nicht, dass ich die 3 Seiten veröffentliche. Es kann auch sein, dass ich die am nächsten Tag wieder wegwerfe. Ja, weil einen Tag sagt man, Mensch, das ist genial, was du jetzt geschrieben hast. Am nächsten Tag sagst du, pfui, weg. Ja, es ist schön, mit der Sprache zu arbeiten. Weil die Sprache sehr viele Möglichkeiten gibt, eine Geschichte zu erzählen.
Das tust du, also auch mit deinen kleineren Formen, die kleinen Kurzgeschichten, da kommt immer wirklich eine Menge rüber und du sagst einfach, was du meinst und das finde ich ist ganz schön. Mhm. Musst dich nicht verstecken hinter irgendwelchen Formulierungen. Das gefällt mir an deinen Texten sehr, sehr gut und das gefällt mir auch am Tunnel, ich habe den ja auch gelesen, gefällt mir auch am Tunnel gut, obwohl es halt in der Schweiz spielt sozusagen und man denkt, oh Gott, jetzt kommt da irgendwas Seltsames von der Schweiz, aber es kommt nichts Seltsames von der Schweiz, weil das sind genauso Menschen wie wir.
Das ist richtig.
Ich sage jetzt auch nicht, dass
sie langsam sind. Dann waren wir genauso verschroben wie die Bayern.
Gut, okay, ich komme aus Norddeutschland. Dann seid ihr verschroben. Gut,
dann bist du fein raus.
Dann seid ihr verschroben. Ja. Nein, das ist kein Thema. Vielleicht noch ein paar Worte zur Lichtbühne. Ich muss gestehen, ich bin nicht sehr informiert über die Lichtbühne. Das ärgert mich. Und wir haben schon im Vorgespräch besprochen, 10 Jahre Lichtbühne dieses Jahr, dass wir da auf dem Radio auch irgendwie dabei sein werden und mit dir natürlich was machen, vielleicht auch mit der Lichtbühne selbst. Wir müssen mal gucken, wie wir das am besten umsetzen, also für die Zuhörer schon mal. Da kommt dieses Jahr noch was. Aber Guido, magst du uns was über die Lichtbühne sagen?
Ja, 2009 gegründet. Ich habe damals, ich habe neben der Bernhard als Journalist gearbeitet. Ich war damals um die 40 Jahre alt und weiß nicht, wie viele Leute hier im Publikum vielleicht sagen können, ja, um die 40 macht man sich schon mal auch nochmal Gedanken, was kann man vielleicht anders machen, kann sich vielleicht nochmal was tun, will ich nochmal was ausprobieren. 10 Jahre später mache ich es vielleicht dann nicht mehr. Also wenn ich jetzt an dem Punkt wäre, würde ich es wahrscheinlich tatsächlich auch nicht mehr tun. Aber damals habe ich mich halt dann selbstständig gemacht, war fest angestellt bei Sport 1 noch und bei ProSieben und habe dann entschieden, okay, spät entdeckt, aber nicht zu spät, die Schauspielerei, das Theater, und habe dann ziemlich schnell nach ersten Erfahrungen im Amateurtheaterbereich, wo ich mich dann ausprobiert habe, eben dann entschieden, die Lichtbühne zu gründen. Keine Schauspielausbildung im späten Alter noch anzuschieben, keine Zeit zu verlieren, sondern eben zu tun. Da gibt es ein schönes Lied von Marcel Brell, dem Liedermacher, alles gut, solange man tut. Und das ist genau das, nach dem Motto gehe ich halt vor. Jetzt gibt es die Lichtbühne halt schon 10 Jahre. Wir haben verschiedene Romane schon adaptiert, haben zwischendrin natürlich auch Stücke von Heiner Müller oder auch Barrico gemacht, den Novecento habe ich alleine gespielt als Solostück. Wir haben das zum Beispiel war das allererste Stück der Lichtbühne 2009 und da gab es dann auch vor 1-2 Jahren eine Wiederaufnahme, um zu spüren, wie sich das Stück verändert mit dem Alter des Hauptdarstellers in meinem Fall. Also man hat dann auch wieder viel erlebt und gerade auch so die Geschichten, die man erlebt, wenn man so eine Bühne aufzieht, das sind ja auch kleine Niederlagen, kleine Siege und das spielt man dann auch bei solchen Theaterstücken. Es wird auch jetzt dann im April, also kurz vor Ostern, ein nicht veröffentlichter Roman als Theaterstück veröffentlicht, also eine Farce in diesem Fall. Ich habe mir gedacht, jetzt ist die Lichtbühne 10 Jahre alt, jetzt ist auch mal Zeit, dass wir auch was Lustiges zeigen. Also ich bin schon ein Freund, wie du eigentlich auch, Bernhard, der etwas schwierigeren Themen. Bei Jahr der Rosen war es zum Beispiel so, da geht es um einen Mann, dessen Frau vergewaltigt wurde. Bei der Defekten, das ist ein Buch von einer italienischen Autorin, das wir dann auch nur übersetzt haben, da geht es darum, wie kommt eine Frau damit klar mit dem unerfüllten Kinderwunsch? Wie leidet unter Umständen die Beziehung darunter? Also wirklich auch Themen, die jeden von uns irgendwo betreffen können oder wo man wirklich auch sehr nah dabei ist. Und diesmal lassen wir einen Nostalgiker, einen Romantiker auf die Welt des Social Media treffen. Also ein wirklich verschrobener Typ, der noch an die große Liebe glaubt und einen Briefroman verfasst. Und auch sich in eine Kickboxerin verliebt, die weiter entfernt von ihm gar nicht sein könnte. Aber dieses weit entfernte Trugbild, das liebt er eben und verbeißt sich da rein. Und sie liebt aber einen fetten Rennfahrer, der nur mit einem Kran in sein Auto reingehievt werden kann und gerade erst die WM im Schoko-Wettessen gewonnen hat. Und diese Bilder aus diesem Roman, der ja nicht veröffentlicht wurde, die haben mich halt nicht losgelassen. Also viele haben gesagt, ja, was willst du da für eine Geschichte erzählen? Und ich bin jetzt an dem Punkt, ich weiß wirklich nicht, wie das jetzt funktioniert, wie es auf die Leute wirkt, aber das ist oft der Zweifel des Autors. Es werden viele, die hier sitzen, die Autor sind oder Schreiber sind oder Theatermacher. Bis es auf der Bühne ist, ist der Zweifel groß.
Und das ist auch gut so. Wenn man an die Sache herangeht und man weiß sowieso, dass alles gut wird, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut. Insofern ist das, glaube ich, also genau der richtige.
Eine große Sicherheit ist, oder genau. Dieses, das wird schon und das mag schon sein, aber nicht sicher sein, jetzt kommt der große Erfolg oder ja, ja. Man muss es einfach machen und vor allem die Geschichte gerade lieben, die man in der Hand hat. Mhm. Und da die Persönlichkeiten. Es sind auch wieder neue Schauspieler dabei, die ich noch nicht kenne, die noch nie mit mir gearbeitet haben. Das ist immer wieder erfrischend zu Beginn. Es ist genauso ein Risiko wie eine Chance. Funktioniert das Team miteinander? Wir gehen jetzt 4-5 Wochen in die Proben und dann ist das Baby auf der Welt am 18. April, kurz vor Ostern. In der Pasinger Fabrik.
In der Pasinger Fabrik. Die Leute sollten unbedingt ins Programm der Lichtbühne gucken. Wann und wo und wie genau. Bernhard, Wirst du dabei sein bei der Premiere?
Ich werde dabei sein, auf alle Fälle.
Dann gehen wir da zusammen hin.
Gehen wir zusammen
hin. Gehen wir zusammen hin.
Ja?
Genau. Und ich verspreche, dass ich mich mehr um die Lichtbühne kümmern werde. Und ich weiß gar nicht, ich bin halt erst 20 Jahre in München. Also das ist, man sehe es mir nach. Und davon war ich, glaube ich, gefühlte 17 Jahre eigentlich immer nur im Ausland.
Ja, der Gute also, kommt auch nicht von hier. Ne? Den haben sie auch mal reingeschmuggelt, gell?
Das freut mich sehr.
Ja, schon lange. Ja, schon lange.
Ja, ne? Ich bin erst 2000 gekommen.
Also. Übrigens in Siegen, ne?
Ja.
Ja,
da waren wir auch.
Da waren wir auch mit dem Jahr der Rosen gespielt in Siegen
okay.
Oben.
Ne? In Siegen, okay. Ja. Ja.
Wir hatten ein Abiturtreffen. Ich habe es von meinen Leuten gespielt, mit denen mich halt damals gar nicht als Schauspieler kannten. Erst Novecento beim Abiturtreffen, dann 5 Jahre später nochmal mit das Jahr der Rosen und der Bernhard ist hinterhergefahren. Das fand ich so schön.
Toll, das ist toll.
War eine schöne Zeit.
Das war echt eine schöne Geschichte.
War feucht, fröhlicher Abend.
Man merkt bei euch beiden die Freude an dem, was ihr tut, heraus. Und bei dir sowieso, wie gesagt, da weiß ich das schon lange. Und bei dir jetzt, Guido, höre ich das auch. Und ich finde,
es ist unser Leben.
Es ist auch sicherlich ein Wagnis, mit 40 dann eine wirklich ganz andere Geschichte zu machen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man mehr oder weniger auch gesettelt ist, ist das nicht so einfach, das hinter sich zu lassen. Ja, dann denke ich mal, kommen wir zum Ende unseres kleinen Treffens und freue mich auf weitere Dinge, die wir miteinander machen werden. Mhm. Und ich bin dem Bernhard Kanter sehr, sehr dankbar, dass er hier ist und auf unsere kleine, feine Bühne zu kommen. Und auch dem Guido Verstegen bin ich sehr dankbar, vor allen Dingen für seinen tollen Vortrag. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich, aber es hat Spaß gemacht.
Fein. Das sollte es auch. Und ich hoffe, unseren Lesern auch. Oder nein, ich bin sicher.
Ja.
Vielen Dank.
Danke.
Danke.